Bürgerenergie ist groß geworden, weil die Menschen gesagt haben, auch wenn ein Energiekonzern nicht investiert, wir machen das, wir bauen den Windpark, wir bauen die Solaranlage und nutzen den Strom. Und das geht natürlich nur, wenn Menschen investieren. Und dadurch natürlich aber auch mitentscheiden und mit profitieren. Denn, wie ich eben gerade schon gesagt habe, es bringt Geld und dieses Geld wird dann ja wieder auf alle verteilt.
Klönschnack mit Tiefgang. Das ist Shift. Der Norden macht Zukunft. Der Energiewende-Podcast der EKSH.
Der Shift Kaffeetisch ist wieder gedeckt. Wir sitzen wieder zu dritt hier. Wie beim letzten Mal sitzt wieder Anna Leitreiter mit uns am Tisch. Vielen Dank, Anna, dass du dir noch einmal Zeit für uns nimmst. Schön, dass du da bist.
Gerne, danke. Hat Spaß gemacht letztes Mal.
Ich habe dich beim letzten Mal schon versucht, in aller Kürze vorzustellen, weil du doch schon für deinen immer noch recht junges Alter einen ausgeprägten Lebenslauf hast. Ich werde es jetzt versuchen, noch kürzer zu machen. Du bist vor allem im Bereich der Bürgerenergie tätig. Bürgerenergie Nord ist ein genossenschaftlicher Energieversorgung. Da versucht ihr, Bürgerinnen und Bürgerinnen an der Energiewende zu beteiligen. Wir haben beim letzten Mal schon das eine oder andere mit dir besprochen. Da wollen wir heute noch ein bisschen näher drauf eingehen.
Ja, sehr gut. Genau, wir haben besprochen, was Bürgerenergie überhaupt ist. Also wenn das etwas ist, was dir als Zuhörerin oder Zuhörer gar nichts sagt, dann wäre jetzt hier die Empfehlung, hört doch erstmal in Folge 1 mit Anna rein. Das könnte auf jeden Fall helfen.
Genau, und wer noch mehr zu dir auch erfahren möchte, der kann sich die etwas ausführliche Vorstellung der letzten Folge auch anhören. Genau, wir haben jetzt schon gehört, was Bürgerenergie ist, was es bedeutet, welche Beteiligungsmöglichkeiten und Formen es gibt. Du hast aber auch schon in der letzten Folge so ein bisschen anklingen lassen, dass Bürgerenergie auch gewisse finanzielle Anreize bietet. Und da bin ich ganz hellhörig geworden und frage mich deshalb, und das ist auch die Frage, die wir uns heute hier stellen wollen, ob denn die Bürgerenergie mein Weg zur Million ist. Und wenn du diese Frage positiv beantwortest, glaube ich, dann werdet ihr euch als Bürgerenergie Nord, als auch du als Selbstständige kaum retten können vor Anfragen. Deshalb bin ich gespannt, was wir am Ende daraus bekommen.
Ja, wir werden dann am Ende berichten, ob Niklas und ich unseren Job bei der EKSH gekündigt haben. Weil wir jetzt mit Anna gemeinsam Millionäre werden.
Ja, jetzt muss man nicht mehr zu Wer wird Millionär gehen, ne? Sondern einfach Mitglied in der Bürgerenergiegenossenschaft werden.
Genau. Magst du da zu Beginn vielleicht nochmal aufzeigen, was ich als Bürger dann überhaupt so an Beteiligungsmöglichkeiten konkret an bei der Energiewende habe? Da gibt es ja sicherlich verschiedene Möglichkeiten.
Also sagen wir mal so, wenn du die Millionen schon mitbringst, dann hast du sicherlich viele Möglichkeiten, in der Energiewende zu investieren. Und weil es Bürgerenergie gibt, kannst du das auch als Privatperson machen und dein Geld dort gut anlegen, gewinnbringend anlegen und vielleicht ein paar Euro mehr am Ende des Tages haben. Aber genau, grundsätzlich, Spaß beiseite, ist Bürgerenergie ein rentables Geschäft. Erneuerbare Energien sind ein Geschäftsmodell grundsätzlich, sonst würden es nicht so viele Menschen auf der ganzen Welt machen. Ich will das jetzt gar nicht beziffern. Und die Zahlen der IEA zeigen ja auch, dass immer mehr Investitionen in Erneuerbare gehen, als es in den fossilen Brennstoffen der Fall ist.
Also du hast eine Abkürzung benutzt und in unserem Podcast gibt es eine Regel, dass wir Abkürzungen erklären.
International Energy Agency, die IEA, das ist die Internationale Energieagentur, und die veröffentlichen regelmäßig Zahlen, Statistiken, Daten über den Weltenergiemarkt, sage ich jetzt mal, über das Energiesystem der Welt. Und da wird immer wieder deutlich, dass mehr Investitionen in Erneuerbare fließen, als es in fossile Brennstoffe der Fall ist. Was erstmal erfreulich ist, natürlich, es gibt immer noch zu viel Menschen, die ihr Geld in den fossilen Brennstoffen anlegen wollen. Und Bürgerenergie ermöglicht eigentlich, dass ich mein Geld eben vor Ort anlegen kann und damit die Ressourcen, die ich vor Ort habe, weil ich besonders viel Sonnenenergie habe, weil ich besonders viel Windenergie produzieren kann, dort eigentlich das meiste rauszuziehen. Also grundsätzlich ist es ein Geschäftsmodell, was funktioniert. Womit man Geld machen kann. Sicherlich keine Millionen, das sind keine Aktien. Und das ist, wie wir im Moment am Kapitalmarkt auch sehen, je mehr Menschen in etwas investieren, desto wertvoller wird etwas, desto mehr wird es gesehen, desto größer wird es, desto mehr gibt es die Möglichkeit, daran größer Geld zu verdienen. Und das ist sicherlich auch in der Bürgerenergie so. Grundsätzlich gibt es natürlich verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten. Also nicht jeder, der in der Bürgerenergie sich engagieren möchte oder nicht jedes Bürgerenergieprojekt bedeutet, dass jeder auch finanziell sich beteiligen muss. Sondern es gibt ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen wissenschaftlich theoretisch, aber es gibt ja auch verschiedene Abstufungen von Partizipation, verschiedene Möglichkeiten der Beteiligung. Das geht mit Informieren und Mitreden los, mit erstmal konsultieren oder sich gemeinsam in einem Workshop zusammenfinden in einer Kommune und zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich hier in meiner Kommune? Wie möchte ich denn, dass die Dächer hier genutzt werden? Und soll das große Schuldach, was jetzt gerade saniert wird, soll das denn überhaupt eine PV-Anlage haben? Das ist ja auch schon eine Art der Bürgerenergie, sich damit überhaupt zu beschäftigen, wie sieht meine Umgebung aus? Oder die typischen Anti-Windkraft-Proteste, über die alle reden. Im Grunde ist das auch eine Form von Bürgerenergie. Nämlich es gibt Menschen, die sich zusammentun und sagen, ja, sowas möchte ich, nein, sowas möchte ich nicht. Und da geht es erstmal gar nicht darum, sein Geld irgendwo reinzugeben. Aber natürlich geht es, und das ist ja der Erfolg der Bürgerenergie, dass wir dadurch es geschafft haben, die Energiewende voranzubringen, die Erneuerbaren weiter auszubauen, obwohl die großen Energiekonzerne es eben nicht getan haben. Das ist das, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Bürgerenergie ist groß geworden, weil die Menschen gesagt haben, auch wenn ein Energiekonzern nicht investiert, wir machen das, wir bauen den Windpark, wir bauen die Solaranlage und nutzen den Strom. Und dadurch sind die Erneuerbaren ja groß geworden. Und das geht natürlich nur, wenn Menschen investieren. Und dadurch natürlich aber auch mitentscheiden und mit profitieren. Denn, wie ich eben gerade schon gesagt habe, es bringt Geld und dieses Geld wird dann ja wieder auf alle verteilt.
Also der große Reichtum wird nicht erwartet, aber schon etwas, wo man entweder seine Altersvorsorge vielleicht ein bisschen besser mit aufpeppen kann oder auch sein monatliches Budget.
Ja, es ist eine gute Altersvorsorge. Wir haben zum Beispiel bei der Bürgerenergie Nord haben wir einige ältere Leute, die für ihre Enkelkinder oder für ihre Kinder Genossenschaftsanteile gezeichnet haben und gesagt haben, das ist ein Weihnachtsgeschenk oder ein Geburtstagsgeschenk, ein Kommuniongeschenk, ein Firmengeschenk, ein Konfirmationsgeschenk, wie auch immer. Oder zur Geburt gibt es einen Genossenschaftsanteil. Das sind also Geldanlagen, die über eine lange Zeit wirken. Und wo das Geld eben sinnvoll angelegt ist.
Das heißt, das nächste Geburtstagsgeschenk für meine Kinder ist gesichert. Jetzt weiß
das
ich.
Das wäre super.
Ist jetzt nicht so sexy, das Geschenk, muss ich sagen. Aber in die Zukunft gedacht, werden sie es dir vielleicht irgendwann mal danken.
Ich denke auch.
Vielleicht haben sich die Zuhörenden schon gefragt, esst ihr gar nicht? Nee, machen wir irgendwie noch gar nicht. Warum machen wir das noch nicht?
Wir sind schon sagen, zu tief drin. Wer möchte noch Kuchen?
Ich nehme gerne eins.
Was alle denn? Kriegen noch ein Stück Kuchen.
Jetzt würde ich das andere mal probieren. Letztes Mal habe ich Käsekuchen. Und wie hieß das nochmal?
Das ist nicht die Rumschnitte, sondern die Ruhmschnitte.
Die Ruhmschnitte.
Der Ruhm durch erneuerbare Energien.
Genau. Ich nehme davon auch gerne mal einen und probiere die. Und Anna möchte bestimmt auch noch einen Kaffee.
Ja, gerne. Ich nehme nochmal mein Wasser her.
Und ich würde dann mal das nächste Thema ein bisschen ansprechen. Und zwar klingt das ja erstmal alles schön und gut und ist sicherlich auch alles schön und gut. Aber ich nehme mal an, auch dort gibt es Herausforderungen und vielleicht sogar Nachteile. Also wir wollen ja hier ganz ehrlich reden und dementsprechend auch nicht jetzt das Gelbe vom Ei versprechen, sondern auch darüber sprechen, was dann vielleicht noch die Herausforderungen an der Bürgerenergie sind.
Ja, also grundsätzlich ist die Bürgerenergie so heterogen wie die Menschheit. Deshalb ist es natürlich, wie in jedem anderen Bereich, sind die Herausforderungen auch unglaublich unterschiedlich. Das hängt sicherlich davon ab, welchen Geschäftsbereich man gewählt hat. Das ist für uns im Mieterstrombereich sicherlich ganz anders, als wenn ich ein Nahwärmenetz aufbaue. Oder ob ich eine Volleinspeiseanlage baue. So, da sind die Herausforderungen ganz, ganz unterschiedlich. Aber wenn man sich jetzt mal den Sektor als Ganzes anguckt und ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, es sind etwas über 1000 Energiegenossenschaften, die es jetzt in Deutschland gibt, die sind in erster Linie ehrenamtlich geführt. Es gibt sicherlich immer mehr Energiegenossenschaften, die auch eine gewisse Professionalisierung erfahren haben, wo auch mittlerweile Hauptamtliche tätig sind, weil das Geschäftsmodell es einfach hergibt, weil die Einnahmen da sind, weil man dadurch Personal bezahlen kann und dadurch sich weiterentwickeln kann. Aber der allergrößte Teil der Bürgerenergie ist eigentlich durch ehrenamtliches Engagement möglich. Und selbst wenn es irgendwann dazu kommt, dass bei der Genossenschaft um die Ecke ein hauptamtlicher Mensch tätig ist, dann hat es meistens seine Wurzeln in ehrenamtlichem Engagement von einigen wenigen, die sich gedacht haben, da muss ich doch was tun. Dieses Dach da drüben, das muss doch möglich sein, oder hier steht doch so, hier ist doch so viel Platz, hier kann ich doch ein Windrad bauen. Das heißt, es ist natürlich eine Chance, aber es ist auch eine Herausforderung, dass Bürgerenergie davon abhängig ist, dass Menschen sich engagieren, dass Menschen bereit sind, sich ehrenamtlich einzubringen. Und viele Genossenschaften haben das dann auch als strukturelle Abhängigkeit, nenne ich das jetzt mal, als Problem, weil sie dadurch natürlich immer davon abhängig sind, ob jemand Zeit hat, ob jemand bereit ist, sich zu engagieren, ob man dann läuft ein Amt, ein Aufsichtsratsmandat oder ein Vorstandsamt aus, und dann findet sich niemand Neues und dann muss man wieder auf die Suche gehen und jemanden beknien und bitte mach doch.
Tatsächlich haben wir dazu ganz kurz auch mit Sebastian Krug in unserer Folge zur kommunalen Wärmewende gesprochen und dass man ja auch Wärmenetze in einer Bürgerenergieform betreiben kann. Und er hat auch ganz stark davon abgeraten, dass man das nur ehrenamtlich tut, weil es einfach eine zu wichtige Infrastruktur ist, als dass dann wirklich mal solche Posten unbesetzt sind und da irgendwie Arbeit liegen bleibt. Also den Nachteil verstehe ich auf jeden Fall. So schön wie es ist, dass es aus den Menschen, aus den Interessen gewachsen ist, ist es sicherlich wirklich wertvoll, wenn es da mindestens eine Person gibt, die sagt, das ist hier meine Aufgabe und die mache ich nicht nebenbei, sondern die mache ich 100%.
Genau, also das ist ein Zeit- und Kapazitätsfaktor, aber es ist auch ein Know-how-Faktor. Ne? Also in vielen Bereichen in der Energiewirtschaft ist es mittlerweile einfach wahnsinnig komplex geworden. Und das kann man nicht einfach mal nebenbei sich anlesen, oder weil man das sowieso jeden Tag hört, kann man das auch mitmachen, sondern da muss man sich wirklich mit beschäftigen, da muss man Kompetenzen aufbauen beziehungsweise Fähigkeiten mitbringen und geschult drin sein. Und das erfordert einfach Hauptamt. Und deshalb glaube ich, dass das ein Professionalisierungsschritt ist, den die ganze Bürgerenergie stärker machen muss. Wenn man sich anguckt, wo wir herkommen, haben wir schon einen Riesenschritt gemacht. Ne? Also es gibt mittlerweile einen Dachverband Bündnis Bürgerenergie, der wahnsinnig viel Arbeit in der Unterstützung für auch ehrenamtliche Strukturen liefert, wo man sich Know-how holen kann. Es gibt einen Dachverband für Genossenschaften allgemein und dort gibt es eine Beratungsstelle für Energiegenossenschaften. Es gibt die Bürgerwerke als Dachgenossenschaft für Energiegenossenschaften, um sich zu organisieren, um sich zusammenzuschließen und Strom anzubieten. Also es gibt wahnsinnig viele Strukturen, die eine gewisse Professionalisierung mit sich gebracht haben und ermöglichen. Nichtsdestotrotz, die Basis ist immer noch sehr stark ehrenamtlich und das kann hier und dort zu Problemen führen.
Ich kann mir vorstellen, dass ein anderes Problem auch die sehr hohen Investitionssummen sind, die ja erneuerbare Energieanlagen, die es ja oft in Bürgerprojekten sind, einfach zwangsläufig mit sich ziehen, weil so eine Windkraftanlage oder vielleicht auch direkt ein ganzer Park kostet natürlich auch immense Summen.
Definitiv. Und wenn man sich anguckt, die Windparks sind in der Regel Kommanditgesellschaften, also KG-Modelle oder GmbH und Co-KG-Modelle. Da gibt es eher selten wirklich die klassischen Energiegenossenschaften. Das ist auch eine Frage des Risikos. Steuerliche Abschreibungen, die da eine Rolle spielen. Wenn ich meine Millionen, die du vorhin erwähnt hast, wenn ich meine Millionen mitbringe, dann möchte ich die auch steuerlich abschreiben können. Wenn ich einen Genossenschaftsanteil habe, dann habe ich vielleicht für eine Million Euro Genossenschaftsanteile gezeichnet, habe trotzdem nur eine Stimme und kann die nicht steuerlich abschreiben. Also da gibt es viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Auch hier PV-Freiflächen zum Beispiel sind Geschäftsmodelle, wo oft Energiegenossenschaften Initiator sind oder mit im Gründungsteam, auch Teile der Investitionen mit stemmen, aber dann zum Beispiel gemeinsam mit Stadtwerken das Ganze aufbauen und auch ein Großteil dann aus anderen Töpfen kommt. Also so gibt es bestimmte Beteiligungsmodelle, wo Menschen eben durch eine Beteiligung Teil davon sein können, auch mitbestimmen, auch mitverdienen können, aber eben nicht die gesamte Investition alleine tragen müssen.
Also gibt Herausforderungen, aber gibt auch Lösungen für diese Herausforderungen. Was sind denn eigentlich konkret die Chancen der Bürgerenergie? Also du würdest dich sicherlich selber als Freundin der Bürgerenergie bezeichnen. Was erhoffst du dir dann von Bürgerenergie?
Also ich glaube, Bürgerenergie hat den wahnsinnigen Vorteil, nicht nur das Ziel zu verfolgen, erneuerbare Energien aufzubauen und eine Energiewende voranzubringen, sondern Menschen miteinander in Kontakt zu bringen und demokratisch eine Transformation voranzubringen. Also mitbestimmen, mitprofitieren, mitgestalten, mitzuentscheiden, das sind ja alles Themen, Dinge, die heute in unserem politischen Diskurs eine ganz, ganz große Rolle spielen. Wir sehen immer mehr Menschen, die sich wieder in ihr Privates zurückziehen, die sich vielleicht von der Politik sogar abwenden oder sich erstmal nicht mit den transformativen Fragen der Gesellschaft auseinandersetzen möchten, sondern mit Themen, die sie im Alltäglichen selber beschäftigen und die sie auch kontrollieren können. Und das sind teilweise ja auch wirklich gefährliche Entwicklungen, die wir in unserer Gesellschaft sehen. Und Rechtspopulismus ist mittlerweile ein Phänomen, was wirklich überall flächendeckend in der ganzen Bundesrepublik eine Rolle spielt und was wir ernst nehmen müssen. Und wo ich glaube, dass wir gegensteuern können, indem wir Menschen Angebote machen, mitzumachen. Im Kleinen Lösungen kennenzulernen, sicherlich auch Herausforderungen kennenzulernen, indem man ein Mieterstromprojekt in einer Kommune umsetzt, lernt man ganz, ganz viel, was noch nicht funktioniert und muss einen langen Atem haben. Aber dort gemeinsam Lösungen zu suchen, dort gemeinsam dann auch Erfolge zu feiern und zu sagen, es geht trotzdem, die Möglichkeiten sind dort. Das kann auch ganz viel Kraft geben und es kann Menschen wieder zusammenbringen und es kann Menschen auch zeigen, dass es sich lohnt zu engagieren und in Gemeinschaft etwas durchzuziehen. Und deshalb habe ich die ganz große Hoffnung, dass wir mehr Menschen davon begeistern können, etwas zu tun, wieder mitzumachen, sich lokal, regional zu engagieren, um da auch so ein Stück weit aus dieser, wollen wir es, Politikverdrossenheit, müde Stimmung rauszukommen.
Wie ist es denn mit Vorteilen für die Gemeinde vor Ort? Also man hört manchmal von Gewerbesteuern, die dann zum Beispiel einen Spielplatz finanzieren können oder so. Das sind ja sicherlich auch Sachen, die bei einer Bürgerenergie vielleicht nochmal stärker ins Gewicht fallen, als wenn dort jetzt irgendeinen Großkonzern einen Windpark baut? Oder ist es eigentlich ziemlich identisch, was dort so an Gewinn für die Gemeinde bei rumkommt?
Also man muss natürlich immer zwischen den Gewinnen, monetären Gewinnen und anderen Gewinnen unterscheiden. Und die meisten gucken erstmal auf die monetären Gewinne. Und da spielt natürlich die Einnahme aus einer Gewerbesteuer spielt eine große Rolle. Manche Kommunen bekommen diese kommunalen Abgaben, die gesetzlich verankert sind, dass wenn, egal wer den Windpark baut, dass da dann eben eine Abgabe geleistet werden muss. Aber es geht eben auch darum, gerade wenn man sich jetzt mal bei uns in der Bürgerenergie Nord, wir machen ja Mieterstrom, das bedeutet, der Strom wird wirklich vor Ort auch verbraucht. Da geht es beim monetären Vorteil eben auch darum, dass ich günstigen Strom zur Verfügung gestellt bekomme. Also das kann in einem Wohnhaus sein, in einem Mehrfamilienhaus, in einer Mietswohnung, aber das kann eben auch in einem kommunalen Gebäude sein. Und wir haben zum Beispiel, das ist jetzt in Hamburg, nicht in Schleswig-Holstein, aber das Gleiche gibt es auch in Schleswig-Holstein Beispiele. Betreiben wir als Ben eine PV-Anlage in Bürgerhand. Also Menschen haben sich beteiligt, um diese Investitionen zu stemmen. Und wir betreiben die PV-Anlage auf einem Bürgerhaus, wo eine Kita unten drin ist, ein Kulturzentrum und natürlich noch eine Hausmeisterwohnung. Und dieser Strom kostet 27 Cent vom eigenen Dach. Und das kommt dann auch einem Kulturverein zugute, weil dieser Kulturverein dann eben einen besonders niedrigen Strompreis hat. Oder der Diakonieeinrichtung, die wir da versorgen, die wohnungslose Menschen den ganzen Tag bekocht und eine Tagungsstätte für die bereithält, haben einen unglaublich hohen Stromverbrauch und die können wahnsinnig davon profitieren, wenn die Stromkosten niedrig sind. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, man muss bei den monetären Vorteilen wirklich auf die verschiedenen Aspekte der Wertschöpfungskette gucken und nicht zu vernachlässigen sind die Klimaschutzvorteile beziehungsweise die Klimaschutzaspekte. Jede Investition in erneuerbare Energien bedeutet Klimaschutz. Und Klimaschutz sind Investitionen in eine Zukunft und ja, schützen uns auch vor hohen Schäden in der Zukunft. Auch das sind wirtschaftliche Vorteile, die wir dadurch haben, weil wir eben nicht die Klimawandelfolgen oder die Klimakrisefolgen eben zahlen müssen. Also von daher, glaube ich, sind es sehr, sehr verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und am Ende des Tages geht es darum, deine Frage ist ja Bürgerenergie, was ist das nochmal anders als bei anderen Investitionen in Erneuerbare? Dadurch, dass Menschen sich dran beteiligen, dass Menschen einen Zugang zu dieser PV-Anlage, die auf dem Rathaus ist oder auf dem Mehrfamilienhaus ist, haben sie einen Zugang, sie haben einen Bezug dazu und verstehen, was Energie ist. Verstehen auch, was Energieverbrauch ist. Und dadurch können wir auch viel stärker Verhaltensveränderungen, Effizienzgedanken, diese ganzen Themen mit abdecken. Und auch das ist nicht zu vernachlässigen bei der Bürgerenergie.
Ja, also sollten wir hoffen, dass Bürgerenergie wächst und stark wächst am besten. Du hattest uns in der letzten Folge aber auch mitgeteilt, dass erst ungefähr 250.000 von 82 Millionen Deutschen in Bürgerenergie irgendwie beteiligt sind. Wie wollt ihr das denn möglich machen, dass ihr möglichst viele, vielleicht sogar alle Menschen in Deutschland damit erreicht?
Also ich glaube, ein Ziel muss es sein, alle Menschen zumindest damit zu erreichen, dass es diese Möglichkeit gibt. Ob sie sich dann wirklich dazu entscheiden, Teil einer Energiegenossenschaft zu sein, das obliegt jedem Einzelnen. Und da ist jetzt auch unser Ansatz, nicht jedem zu bekehren. Aber jeder soll davon wissen. Und das ist etwas, was wir heute feststellen, was durchaus ganz anders ist in Norddeutschland als in anderen Teilen von Deutschland. Ich habe vorhin das Bündnis Bürgerenergie schon genannt. Das ist ein Dachverband für Energiegenossenschaften in Deutschland. Und da treffen wir uns jedes Jahr einmal. Jetzt im Mai findet der Konvent wieder statt. Und im letzten Jahr haben wir uns mit vielen Energiegenossenschaften aus anderen Teilen Deutschlands ausgetauscht. Ich habe letzte Folge schon gesagt, wir haben in Schleswig-Holstein eigentlich die Wiege der Bürgerenergie vor Ort. Und es gibt auch sehr, sehr viel Bewusstsein dazu, was es ist. Aber tatsächlich sehr wenig Solarenergiegenossenschaften, hauptsächlich Beteiligungen in Wind. Und dieser Aspekt, eine Energiegenossenschaft, die in Solarprojekte investiert, die ist tatsächlich nicht so bekannt in Schleswig-Holstein, nicht so verbreitet in Schleswig-Holstein. Und das ist in anderen Teilen Deutschlands ganz, ganz anders. Also wir haben viele Projekte bei uns in der Bürgerenergie Nord, wo wir uns letztes Jahr auf dem Bürgerenergiekonvent mit anderen Energiegenossenschaften darüber unterhalten haben und erzählt haben, ja, und wir müssen jetzt die Finanzierung sichern und wir brauchen noch Mitglieder. Wir machen gerade ganz viel Werbung für Mitglieder. Und einige haben uns angeguckt und gesagt, wie, ihr habt ein Projekt und habt kein Eigenkapital? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn wir ein Projekt haben, stellen wir das auf unsere Website, bewerben das in den lokalen Medien und innerhalb von 72 Stunden haben wir das Eigenkapital zusammen. Das ist etwas, was wir in Schleswig-Holstein so nicht kennen. Also das geht nicht nur uns als Bürgerenergie Nord so, sondern auch anderen Energiegenossenschaften, mit denen ich mich in Schleswig-Holstein ausgetauscht habe. Das heißt, die grundsätzliche Herausforderung, die ich im Moment sehe, ist wirklich den Menschen überhaupt zu berichten davon. Es gibt die Möglichkeit, sein Geld nicht in die risikohaften Aktien anzulegen als Altersvorsorge, sondern es gibt die Möglichkeit, dass du für, bei der Bürgerenergie Nord sind es 250 Euro, bei anderen Energiegenossenschaften 500 oder 1000 Euro, Genossenschaftsanteile kaufst oder zeichnest. Du kaufst ja nicht, zeichnest. Du investierst also in deine Altersvorsorge und dieses Geld kann dann sinnvoll durch die Genossenschaft angelegt werden, erwirtschaftet Rendite und kann so langfristig wirklich einen Sinn ergeben.
Aber das wundert mich. Wieso ist es denn ausgerechnet in Schleswig-Holstein, wo wir doch grundsätzlich auch eine gute Akzeptanz der Energiewende haben und auch schon viele Bürgerenergieprojekte und auch schon seit langer Zeit. Wie hast du da einen Grund für, warum ausgerechnet Schleswig-Holstein denn da jetzt gerade so im Deutschland-Trend dann hinterherhängt, wenn es darum geht, dann Kapital einzusammeln oder Mitglieder zu gewinnen?
Also ich habe wirklich keinen Grund dafür gefunden. Also das ist alles, wir machen uns sehr, sehr viele Gedanken darüber und ich spreche mit sehr vielen Menschen dazu. Und es gibt, glaube ich, nicht so die eine Begründung. Die müsste man sich wirklich wissenschaftlich mal angucken.
Das ist, glaube ich, ein Aufruf für die EKSH, dort mal wieder Forschung in die Richtung zu betreiben.
Definitiv.
Schreiben wir uns auf.
Ich habe mir die Mühe mal gemacht. Also es gibt, wie gesagt, ja, deutschlandweit irgendwie etwas über 1000 Energiegenossenschaften. Und in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind es eigentlich die meisten. Also Baden-Württemberg alleine hat 155 Energiegenossenschaften. Schleswig-Holstein ist weit, weit unten. Den genauen Grund, wie gesagt, den kenne ich nicht. Aber ich vermute, dass es eben in Schleswig-Holstein viel, viel stärker der Windsektor eine Rolle spielt als der Solarsektor. Das ist ja auch, das belegen ja die Zahlen sozusagen. Und im Windsektor, das hattest du vorhin selber schon gesagt, Sandra, sind natürlich auch andere Investitionssummen. Das heißt, ein Genossenschaftsmodell ist gar nicht so das Einleuchtende. Da werden eher KG-Modelle oder andere Gesellschaftsformen gewählt. Dann sind es eher einige wenige Menschen, die dann gemeinsam in so ein KG-Modell investieren und dieses Genossenschaftsmodell eher etwas, ich sag mal, Fremdes ist. Dann spielt Solar bei uns keine so große Rolle. Also dieses Bewusstsein, PV funktioniert auch in Schleswig-Holstein, hat eine lange Zeit gedauert. Es geht eigentlich jetzt erst so los, dass dieses Bewusstsein durch das Thema Solarpflicht zum Beispiel, was überall in den Kommunen jetzt ausgerollt wird, plötzlich so ein Bewusstsein dafür entsteht, warum nutzen wir eigentlich unsere öffentlichen Dächer auch in Schleswig-Holstein nicht für Solar? Und das hat man eben in Bayern und Baden-Württemberg schon viel, viel länger gemacht. Das war sozusagen Usus als Geschäftsmodell. Und ich glaube, da hinken wir einfach in Schleswig-Holstein noch ein Stück weit hinterher.
Wir wollen mal den Blick in die Zukunft richten. Du hattest in der letzten Folge vor allem häufiger schon das EEG angesprochen, also das Erneuerbare Energiengesetz, was im Zusammenhang mit der Bürgerenergie steht, also das Gesetz, was Leuten ermöglicht, wenn sie eine PV-Anlage auf dem Dach haben, den Strom nicht komplett selbst nutzen, dass sie da auch noch eine Vergütung bekommen, wenn sie den Strom ins Netz einspeisen. Und da gibt es ja immer wieder die Diskussion, ob dieses EEG, also diese Vergütung, pro Kilowattstunde abgesetzt wird, weil gesagt wird, Erneuerbare müssen sich auch ohne Förderung marktfähig etablieren können. Wenn das eintreten sollte, hätte das auch sonderliche Konsequenzen für Bürgerenergieprojekte, wenn es diese Förderung nicht mehr gibt?
Ja, also vielen Dank für diese Frage, weil ich die wirklich wahnsinnig wichtig finde, auch für die Akzeptanz zum Thema Bürgerenergie. Und zwar mal kurz einen Schritt vorne angefangen. Bürgerenergie wird ja oft propagiert, um Akzeptanz zu fördern. Akzeptanz fördert man ja nicht, weil man sagt, das Windrad, was da gebaut ist, wird jetzt eben durch uns gebaut und nicht mehr durch den Konzern, der aus Saudi-Arabien kommt und deshalb musst du es akzeptieren, sondern das wird ja akzeptiert, das wird ja sogar unterstützt, weil die Menschen sehen, ich habe was davon. Es macht Sinn, dass dieses Windrad dort steht oder dass die PV-Anlage hier auf meinem Dach ist oder wie auch immer. Das heißt, ich profitiere entweder wirtschaftlich davon oder von günstiger Strom oder ich bin davon überzeugt, dass das klimaschutztechnisch der richtige Weg ist. Wenn ich jetzt das erneuerbare Energiengesetz, so wie wir es heute kennen, verändere, ist das erstmal noch nicht schädigend für die Bürgerenergie. Weil grundsätzlich, sei es jetzt die Tarife sinken oder eine Förderung in Anführungsstrichen abschaffen, führt ja nicht gleich dazu, dass mein Geschäftsmodell grundsätzlich nicht mehr funktioniert. Weil erneuerbare Energien rechnen sich. Es ist die günstigste Form der Energieerzeugung. Und dementsprechend kann ich auch ohne Förderung eine erneuerbare Energienanlage bauen. In dem Sinne, als dass ich keine Subventionen brauche. Wichtig ist es aber, dass ich für alle Technologien, auf Englisch heißt das immer so schön, das Level Playing Field schaffe. Das heißt, ein marktgerechtes Umfeld schaffe, wo alle Technologien auch sich in Anführungsstrichen auf Augenhöhe begegnen. Und wenn ich auf der anderen Seite Atomkraft oder Gaskraftwerke oder Kohlekraftwerke stark subventioniere, und es Erneuerbaren aber nicht gebe, dann habe ich dieses Level Playing Field nicht. Dann habe ich kein Marktumfeld, in dem man sich behaupten kann. Das heißt, man muss, wenn man das Thema Förderung sich anguckt, muss man sich nicht nur die Förderung für Erneuerbare angucken, sondern man muss sich den Energiemarkt angucken und muss sich angucken, welche Subventionen gibt es. So, das ist erstmal zum Thema Vergütung und Förderung. Was ich aber ganz besonders wichtig finde für die Bürgerenergie, ist grundsätzlich die Planungssicherheit und die Investitionssicherheit. Und damit meine ich nicht, wie viel bekomme ich für meine Kilowattstunde Strom, die ich ins Netz einspeise, sondern darf ich meine Kilowattstunde Strom ins Netz einspeisen? Oder darf ich den Strom vor Ort verkaufen an meine Mieterinnen und Mieter? Oder darf ich den Strom, den ich auf dem kommunalen Dach oder auf dem Gewerbedach, was riesig groß ist, was ich dort produziere, darf ich das in der Nachbarschaft laut Energy Sharing überhaupt verwenden? Das heißt, das Recht und den Investitionsrahmen dafür auch schaffen, dass ich die Möglichkeit habe, mit diesem Strom, den ich produziere, auch etwas zu machen. Und wenn ich jetzt über eine Veränderung der politischen Rahmenbedingungen nachdenke, also im Sinne des Veränderungen des EEGs, ist es für die Bürgerenergie besonders wichtig, dass es eine Investitionssicherheit gibt, dass ich auch eine Planungssicherheit habe, dass das nicht nur die nächsten 2 Jahre der Fall ist, sondern dass es vielleicht auch wirklich die nächsten 20 Jahre der Fall ist. Also nicht die Höhe der Einspeisevergütung ist der Maßstab, sondern die Vorrangsregelung, dass ich auch einspeisen darf. Oder beim Mieterstrom, nicht der Mieterstromzuschlag hilft uns bei der Bürgerenergie Nord, unsere Projekte wirtschaftlich zu betreiben. Bei weitem nicht. Ob es einen Mieterstromzuschlag gibt oder nicht, spielt für unsere Wirtschaftlichkeitsanalyse keine Rolle bei der BEN, sondern die Möglichkeit, überhaupt den Strom in der sogenannten Kundenanlage, also hinter dem Hausanschluss, an die Verbraucherinnen und Verbraucher zu verkaufen und dafür auch einen bestimmten Preis zu nehmen, der befreit ist von Netzentgelten, Steuern und Umlagen, dass ich diese Möglichkeit habe. Das ist es, was uns das Geschäftsmodell ermöglicht. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, wenn man politische Rahmenbedingungen verändert.
Da wir schon bei der politischen Perspektive sind, glaubst du, dass unter der neuen Bundesregierung das Thema Bürgerenergie noch mehr Fahrt bekommt oder wird das Rad eher ein bisschen zugedreht?
Also im Koalitionsvertrag steht, dass Teilhabemodelle unterstützt und gefördert werden sollen. Da gibt es einen Satz im Energiekapitel, der auch Bürgerbeteiligung, Mieterstrom und Energy Sharing in Klammern dahinter wirklich als Worte benutzt und Teilhabemodelle eben gefördert werden sollen. Das ist erstmal grundsätzlich positiv zu beurteilen und lässt auf mehr hoffen. Das lasse ich jetzt einfach mal so da stehen. Da steht nicht mehr drin als das. Das heißt, wir kennen noch keinerlei Maßnahmen oder Strategien, die dahinter stehen. Wenn man sich jetzt anguckt, wie die Ministerposten, Ministeriumsvergabe und die Ministerposten jetzt vergeben worden sind, haben wir ja eine Wirtschafts- und Energieministerin, die vom Fach ist, die erstmal grundsätzlich den Energiemarkt und das Energiesystem und die große Transformation davon versteht. Sie ist nicht unbedingt diejenige, die für Bürgerenergie steht, das muss man auch sagen, und dort auch keine großen Erfahrungen hat. Aber es bleibt abzuwarten. Ich würde ihr das jetzt gar nicht von vornherein absprechen, sondern ich glaube, wir sind natürlich als europäischer Mitgliedstaat, sind wir auch dazu verpflichtet, die europäischen Richtlinien umzusetzen. Und in der europäischen Richtlinie steht, dass Bürgerenergie gefördert und unterstützt werden muss. Und das muss Deutschland als Mitgliedstaat auch umsetzen. Das heißt, wir sind da auch gefordert, das zu tun, was wir in der Vergangenheit bis jetzt noch nicht ausreichend getan haben. Und dementsprechend habe ich da grundsätzlich erstmal Hoffnung.
Wie sieht es eigentlich mit Konkurrenz aus? Steht ihr im Wettbewerb oder steht die Bürgerenergie im Wettbewerb mit großen Energiekonzernen? Ist wahrscheinlich auch total abhängig von der Form. Ich weiß nicht, ob bei Mieterstromprojekten da eine große Konkurrenz zu Konzernen besteht. Auf der Freifläche ist wahrscheinlich deutlich mehr der Fall.
Genau, also es ist ein deutlicher Unterschied zwischen den verschiedenen Geschäftsmodellen. Im Mieterstrombereich ist das nicht der Fall, weil das für große Konzerne und für Stadtwerke, wir brauchen jetzt gar nicht an die großen Konzerne denken, wir können an die Stadtwerke vor Ort denken, ist das einfach noch zu komplex. Sie haben die Strukturen nicht, die Prozesse nicht, das Know-how einfach intern noch nicht. Das muss noch stark ausgebaut werden und ist noch in den Kinderschuhen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es immer mehr Akteure gibt, die diesen Markt besetzen. Und das ist auch gut. Ich sage immer, der Kuchen ist so groß. Da gibt es noch Platz für mehr Akteure, die mitmachen sollten. Und wichtig dabei ist, dass man diesen Gedanken Akteursvielfalt, der ja bei Bürgerenergie eigentlich der Grundgedanke ist, dass der stets mit berücksichtigt wird und als Teil der Entwicklung auch als Prinzip beibehalten wird.
Gut, dann kommt leider auch schon diese Folge langsam zum Ende. Aber weil wir, glaube ich, jetzt alle Fans von Bürgerenergie geworden sind, müssten wir eigentlich noch eine Frage klären. Und zwar, was es braucht, um selbst eine Energiegenossenschaft zu gründen, um selbst Bürgerenergie voranzubringen. Und da würden wir gerne wissen, wie du Interessierten Mut machen würdest, das Projekt zu starten.
Ja, die Frage bekomme ich tatsächlich häufig. Grundsätzlich würde ich sagen, jeder, jede, die Lust hat, etwas zu tun, findet MitstreiterInnen, das zu tun. Ob das im direkten Umfeld ist oder ob man vielleicht in den Nachbarort gehen muss, das hängt sehr von den örtlichen Gegebenheiten ab. Die zweite gute Nachricht ist, es muss nicht immer was neu gegründet werden. Also es gibt schon sehr, sehr viele Energiegenossenschaften. Das heißt nicht, dass es genug gibt. Ich habe vorhin schon gesagt, ne, bitte weiter mitmachen und das weiter ausbauen. Aber nicht jeder muss diesen Gründungsprozess, die Kosten, die damit zusammenhängen. Denn die Grundlage davon ist sehr viel ehrenamtliche Arbeit. Und die ist nicht überall gegeben. Man kann direkt Projekte umsetzen. Und ich glaube, darum geht es. Wir müssen nicht mehr Strukturen schaffen, sondern wir müssen Projekte umsetzen. Und wenn es da Menschen gibt, die in Kommunen wissen, da ist ein Dach oder hier ist eine Fläche oder hier ist ein potenzielles Gebiet für ein Nahwärmenetz oder, dann lasst es uns doch gemeinsam, lasst die Projektentwicklung im Vordergrund stehen und dafür werben, dass Menschen mitmachen, dass das Kapital zusammenkommt, dass Menschen bereit sind, die Investitionen auch gemeinsam zu stemmen. Lasst uns daran arbeiten und dafür gibt es, glaube ich, genug gute Gründe und engagierte Menschen, die auch bereit sind, ihre Erfahrung und ihr Wissen zu teilen. Und dafür bieten wir natürlich auch gerne die Bürgerenergie Nord an.
Anna, das hat großen Spaß gemacht, auch wenn ich erfahren habe, dass ich wohl weiterarbeiten muss und nicht die Millionen mit
nicht
einer Bürgerbeteiligungsform erhalten werde. Trotzdem war das sehr informativ. Vielen, vielen Dank, dass du erneut bei uns warst und uns dein Wissen zur Verfügung gestellt hast. Vielen Dank und du hast noch einen Aufruf. Ansonsten sagen wir Tschüss.
Herzlichen Dank.
Ja, genau. Danke, Anna, dass du da warst. Und wenn euch, die uns zuhören, die Folge gefallen hat, dann tut uns doch den großen Gefallen und leitet sie an Menschen weiter, die das Thema interessieren könnte, die vielleicht Lust haben, sich finanziell zu beteiligen oder von einem Dach wissen, das unbedingt mit PV bestückt werden muss. Wir freuen uns, wenn wir mit diesem Podcast für ein bisschen mehr Wissen sorgen können.
Danke euch dafür.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Das war Shift. Der Norden macht Zukunft. Der Energiewende-Podcast der EKSH.